Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Das Juice-Magazin ist seit über 20 Jahren ein Rap-Magazin, das es in Deutschland gibt. Seit über 20 Jahren verfolgt dieses Magazin also auch den Aufstieg des Deutschrap zum dominierenden Musikgenre in Deutschland. Mit den Straßenrappern, die das Label Agro Berlin so erfolgreich und auch kommerziell erfolgreich gemacht hat, aber auch mit Rappern, die die Grenzen des Raps im Laufe dieser Zeit erweitert haben, ins Melodische, ins Emotionale, wie Materia oder Casper. Oder auch die vielen, vielen Rapper, die jetzt in den Spitzen der Charts stehen, Rapperinnen wie Shindy oder Rapper wie Shindy oder Rapper wie Capital Bra und Mero. Alles Menschen, die mit ihrer Musik so bekannt wurden, weil sie sehr geschickt soziale Medien wie Instagram oder YouTube und auch die Streaming-Plattform Spotify nutzen. Kulturverfall, schreibt da die Juice in ihrer aktuellen Ausgabe, also so fasse ich das mal zusammen, und spricht oder stellt sich die Frage, ob die Deutschrap-Blase jetzt platzt. Und vor der Sendung war der leitende Redakteur der Juice bei mir im Studio und ich habe ihn zuerst nach den Indikatoren für diese Deutschrap-Blase gefragt. Bei der Dotcom-Blase, da gab es Gewinnwarnung der Unternehmen, die Börsenwerte waren Indikator, Insolvenzanmeldungen, bei der Immobilienblase ähnlich, da gab es sinkende Nachfragen, fallende Preise. Was sind denn die Anzeichen überhaupt für eine Deutschrap-Blase und das vielleicht womögliche Platzen der Deutschrap-Blase?
Ja, nun bin ich kein Analyst in dem Sinne und auch nicht im Marketing tätig. Deswegen ist das natürlich auch eine ziemlich subjektive Wahrnehmung von uns als Redakteuren. Aber was wir halt eben merken, ist, dass mittlerweile sehr viele junge Künstler sehr schnell hochkommen, sehr extreme Klickzahlen auf YouTube erzielen, damit einhergehend dann in den prominenten Spotify-Playlisten platziert werden und dann extreme Streaming-Zahlen generieren und so dann wirklich aus dem Stand die deutschen Charts übernehmen. Also wir reden nicht mehr von irgendwelchen Sparten-Nischen-Charts, die da erobert werden, sondern wir reden davon, dass da 18-, 19-jährige Rapper rauskommen, die vor 3, 4, 5 Monaten wirklich noch überhaupt niemand gekannt hat, die dann plötzlich auf Platz 1 der deutschen Singlecharts sind. Und das ist meines Erachtens einerseits natürlich ein Indikator für die Relevanz des Genres an sich, aber andererseits, wenn man dann auch mal dahinter guckt, eben ja vielleicht ein Indikator dafür, dass es tatsächlich eine Blase gibt.
Ich stelle mal die Gegenfrage. Ja. Könnte es nicht sein, dass es einfach genau irgendwie das ist, was die Leute wollen und dass es so gut ist, dass es halt eben funktioniert?
Ja, natürlich ist Angebot und Nachfrage natürlich immer noch, was man in dieser Gleichung berücksichtigen muss. Aber ich glaube nicht, dass die Musik, die jetzt gerade auf Platz 1 in den Charts ist oder der Rap, der am meisten gehört wird zurzeit, dass der qualitativ hochwertigste ist.
Chartmusik ja, eh immer schon
genau,
so gewesen.
Ne?
Ist nicht notwendigerweise das Allertollste auf Platz 1, genau.
Ja.
Ist entschleunigter, mit sehr einfach herstellbaren Beats unterlegter, melodiöser Sprechgesang noch Rap? Solche Fragen stellen sie im Heft. Und solche Fragen haben eigentlich immer den Übergang von einer Generation Künstlerinnen und Künstler zur nächsten gekennzeichnet. Und es ist eigentlich doch eine Popkultur-Evolution, dass eine ältere Generation das, was eine jüngere macht, nicht mehr vollständig nachvollzieht oder dass sie das schon kennt oder für schlecht kopiert hält. Wäre da nicht die eigentliche Frage, die man sich an so einem Punkt stellen muss, ob man als Redaktion noch versteht, was da geht, ob man da mitgehen will, ob man noch mittendrin lebt in der aktuellen Rap-Welt oder ob es auch diese Rap-Welt überhaupt noch so gibt?
Ja, die einfache Antwort auf die Frage wäre jetzt ja. Sicherlich hat das was damit zu tun, dass wir natürlich auch älter werden und wir, also ich persönlich für meinen Teil kann sagen, ich setze mich seit 25 Jahren intensiv mit der Musik auseinander und ich habe natürlich vieles schon mal gesehen und gehört in anderer oder ähnlicher Form und bin dementsprechend nicht so beeindruckt wie jemand, der jetzt 11, 12, 13 ist und zum ersten Mal mit dieser Musik in Verbindung kommt und da eine ganz andere, mit einer ganz anderen Emotionalität an die Sache rangeht. Dadurch, dass eben diese Einstiegshürden heutzutage nicht mehr so gegeben sind wie früher, als es noch tatsächlich eine Subkultur war, ist es halt für jeden heutzutage zugänglich. Jedes Kind in der Grundschule kennt wahrscheinlich heutzutage Tracks von Capital Bra, Mero und Konsorten.
Und genauso wie die sozialen Medien für Rapperinnen und Rapper zugänglich sind und sie ihren Kontakt zu den Fans vor allem auch dadurch halten können, in dem Zusammenhang wird es natürlich auch schwieriger, überhaupt für Printmagazine wie die Juice eine wichtige Stimme und auch eine wichtige Plattform für Kritik zu liefern. Darüber sprechen wir gleich weiter mit Jakob Power, dem leitenden Redakteur der Juice. Wie behauptet eine Deutschrap-Blase in ihrem aktuellen Titel? Wir haben gerade vorhin darüber gesprochen, dass eben Deutschrapperinnen und Rapper mittlerweile über Social Media so viel Hebel und Follower gewinnen, dass eben viele gar keine Kritikermedien mehr brauchen und dass die Qualität sich, weil die anders ihre Fans und Follower generieren. Und ich habe Jakob Power dann gefragt, wie denn die Juice als Rap-Medium damit umgeht, dass Künstler jetzt so eine Macht auf Social Media haben. Und wenn sie da Qualitätsmängel feststellen, wie sie damit umgehen, ob sie sie dann nicht mehr interviewen oder auch nicht mehr aufs Cover nehmen.
Ja, das ist für uns sowieso schwierig. Ich meine, die meisten, wenn man mal, sage ich mal, eine siebenstellige Zahl an Instagram-Followern generiert hat auf seinem Profil, dann hat man sowieso, dann ist man sein eigenes Medium. Und dann hat man, viele der jungen Künstler haben es gar nicht mehr nötig und die Managements legen es auch gar nicht darauf an, bei uns auf dem Titel stattzufinden. Die wissen, dass sie mit Instagram-Stories ihre Fans viel gezielter erreichen können und nicht mehr auf sowas Altbackenes wie ein Printmedium angewiesen sind. Und auch wir können mehr oder weniger da nur darauf reagieren. Für uns steht natürlich immer noch die Art Rap-Musik im Vordergrund, die so ein bisschen nach nicht aus der Zeit gefalleneren Modellen funktioniert, aber schon sich so an klassische Herangehensweisen wie: Ich versuche jetzt einfach ein gutes Album zu machen und ich versuche ein Gesamtwerk zu kreieren, über das vielleicht man in 3 oder 5 oder 10 Jahren noch sprechen kann und nicht den nächsten Single-Hit zu landen. So ein Künstler ist für uns viel spannender und letzten Endes wird er von unserer Kernleserschaft auch viel besser angenommen als jetzt irgendein dahergelaufenes Instagram-Wunder, das eben mit ein paar schnell zusammengeschusterten Beats plötzlich die Hitparaden aufmischt. Mhm.
Ja, da kann man also damit auf jeden Fall feststellen, dass Deutschrap-Blase hin oder her, aber Deutschrap mindestens erwachsen ist, wenn es eben eine Generation gibt, die regelrecht wertkonservative Maßstäbe anlegt. Und da sind wir auch noch schon bei der letzten Frage, was für Maßstäbe man anlegt, nicht nur an Musik, sondern auch an das Verhalten von Rappern, das steht gerade in der Diskussion. Es gibt diese Geschichte des Rappers Jizzers, der auf Instagram von seiner Ex-Freundin und der Mutter von zwei seiner Kinder der häuslichen Gewalt beschuldigt wurde. Einige Rap-Medien haben darüber berichtet, haben das dann wieder aus dem Netz genommen, nachdem sie wohl von Anwälten angeschrieben worden waren und aus rechtlichen Gründen, so begründen die das, eben diese Artikel dann entfernt haben. Jizzers und sein Management geben selbst keine Auskunft, aber das Rapper durchaus frauenfeindlich drauf sein können und auch dieses sehr frauenfeindliche Zeilen hatte, das wurde ja schon früher nie kritisiert. Die Kritik daran hat nochmal eine neue Qualität eben nach den neuesten MeToo-Entwicklungen und so bekommen. Wie geht denn die Juice mit sowas um?
Wir versuchen das natürlich auch aufzugreifen oder wir versuchen, wenn es eben solche Vorfälle gibt, und die gibt es zur Genüge, also Deutschrap hat aus ethisch-moralischem Blickwinkel genügend Probleme, die man ständig thematisieren kann. Der grundsätzliche Ansatz von uns als Magazin ist, weniger diesen Klatsch- und Tratsch-Aspekt aufzugreifen und sowas, wenn sowas dann passiert, eben das in der Tiefe irgendwie aufzuarbeiten. Und natürlich, also als Magazin, das eben nur alle 2 Monate erscheint, haben wir den großen Vorteil, dass das nicht irgendwie mit der Schnelllebigkeit des Internets einhergehen muss, sondern man sich dann eben über einen Artikel, den man zum Thema schreibt, nochmal 2, 3, 4 Nächte Gedanken machen kann. Und das irgendwie versuchen, aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Aber prinzipiell ist es schon so, dass auch andere deutsche Rap-Medien da mittlerweile ein anderes ja, eben eine andere Diskussions- und Kritikkultur eben etabliert haben, wenn es um solche Themen geht, und dass so ein gewisses Erwachsenwerden und das Ablegen dieses Fanzine-Charakters, wo eben einfach nur Redakteure sitzen, die über ihre Idole schreiben, schon längst stattgefunden hat. Damit einhergehend, was ich vorhin gesagt habe, dass Künstler es nicht mehr für nötig halten, Interviews zu geben, dass erleichtert es dann letzten Endes natürlich auch tatsächlich, wenn man den Künstler kritisieren will. Wenn man weiß, man kriegt sowieso kein Interview mehr mit ihm, dann kann man ihn wenigstens versuchen, wenn etwas Kritikwürdiges passiert, auf eine gewisse Art und Weise aus der Reserve zu locken.
Vielen Dank, Jakob Power vom Juice Magazin.
Dankeschön.